Heute der Versuch einer Podcast-Elefantenrunde. Und zwar mit Konstantin Seidenstücker und Tobias Baukage von Studio Bummens und unserem eigenen Vincent Kittmann, Geschäftsführer von Podstars.
Grundsätzlich ist unser Modell absolut werbeorientiert. Das Tolle an dem, was Studio Bummens von Anfang an gemacht hat, aber auch das, was die Florida macht, ist Blockbuster-Unterhaltung zu machen. Also das heißt, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das heißt immer auch kommerzielles Hitpotenzial. Das ist für uns immer wichtig. Wir machen Unterhaltung mit Haltung, aber Unterhaltung im Sinne von Mainstream. Und warum machen wir das? Nicht nur, weil wir glauben, dass halt irgendwie gute Qualität auch viele, viele Menschen erreichen kann, sondern weil es auch ein gutes Geschäftsmodell ist. Und dann landen wir natürlich bei der Werbung. Dann ist das die beste Möglichkeit, auch für unsere Talente Geld zu verdienen.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ihr alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Aus meiner leicht subjektiven Sicht, aber wirklich nur leicht, gibt es in keinem Teilbereich der Medienbranche gerade so viel Dynamik wie im Podcast-Game. Und passend dazu haben wir jetzt einige gestaltende Figuren dieser Szene hier im Podcast. Und zwar von der Seite Studio Bummens, einem der größten deutschen Podcast-Studios, die beiden Geschäftsführer und Gründer Tobias Baukage und Konstantin Seidenstücker und meinen Kollegen, der Podstars hier bei uns mit aufgebaut hat, Vincent Kittmann. Damit haben wir aus meiner Sicht, da wir vielleicht ein bisschen mehr subjektiv, mit die größten Podcast-Studios aus Deutschland hier zusammen am Tisch. Wir sind durchaus befreundet. Den Tobias zum Beispiel kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Hat auch schon bei OMR geholfen. Wir tauschen uns immer aus, spielen uns die Bälle zu zwischen Studio Bummens und zwischen Podstars hier von OMR. Und wir haben jetzt diskutiert in der Runde. Ich habe Fragen gestellt, ich habe mich rausgehalten, soweit es ging. Und die drei Kollegen haben dann beantwortet, was gerade genau im Markt passiert. Haben natürlich Sachen zu Preisen gesagt, zu Reichweiten, zu neuen Produkten, zu Visionen, zu allem, was man über Podcasts gerade wissen muss. Wenn man vor allen Dingen Podcasts auch businessseitig verstehen möchte. Darum ging es im Kern. Außerdem ging es natürlich darum, einmal zu verstehen, wer sind die Menschen hinter Studio Bummens, wo kommt das eigentlich her? Ich habe vergessen zu fragen, wo dieser etwas ungewöhnliche Name Studio Bummens eigentlich herkommt, ist mir aufgefallen, weil ich mich da wahrscheinlich schon so dran gewöhnt habe, dass sie da diesen Namen haben. Also, das liefere ich nach. Apropos Podcast, nicht nur hört ihr offensichtlich gerade ein und wir sprechen gleich über das ganze Business dahinter, noch der Hinweis auf eine Kollaboration zwischen unserem OMR Reviews Portal und dem Startup Insider Podcast von Jan Thomas. Der erscheint mehrfach täglich und jeweils berichten Unternehmerinnen und Unternehmer von ihren Firmen. Und seit neuestem teilen sie auch ihre Tool- und Software-Tipps mit allen Zuhörern. Das halt in Zusammenarbeit mit OMR Reviews. Deswegen Hinweis auf den Startup Insider Podcast, auf den Newsletter, der da täglich erscheint, natürlich auch. Da bin ich selber großer Nutzer. Und nicht zu verwechseln mit dem Insider Podcast von Deutsche Startups, wo unser Stammgast Sven Schmidt regelmäßig mit dem Alex Hüsing spricht. Das ist natürlich ebenfalls empfehlenswert. Aber die Kollaboration haben wir jetzt hier aktuell mit dem Startup Insider Podcast von Jan Thomas. Jetzt direkt rein ins Gespräch. Der ganz große Podcast Roundtable. Jetzt hier mit Vincent, Tobias und Konstantin. Auf geht's. Moin Männer.
Moin.
Morgen.
Morgen.
Moin, auch von mir.
Also eine neue Idee, was zu machen. Und damit es auch wirklich selbstreferenziell ist, haben wir uns auch selber damit dazugesetzt. Aber wir wollen natürlich den Markt beleuchten. Und ich glaube, Vincent hat auch vieles zu beigetragen. Weil was mir im Vorgespräch aufgefallen ist, um es mal so zu starten, wir haben wahrscheinlich hier zu Gast mit Vincent und Konstantin die beiden Menschen, die als erste in Deutschland, zumindest im Rahmen der zweiten Podcast-Welle, Vollzeit in der Podcast-Industrie gearbeitet haben. Also herzlichen Glückwunsch. Ihr seid die OGs, ja, des Podcast-Games. Die ersten Menschen, die ersten Profis sozusagen. Oder? Das war deine Idee. Du hast beobachtet, Tobias.
Nee, wir haben ja gestern bei eurem tollen Event, wenn wir den Kontext da setzen, ihr habt ja gestern ein tolles Event hier gemacht, wo ihr im Grunde die Podcast-Szene so ein bisschen zusammengebracht hat. Und da haben wir gestern Abend gestanden, haben überlegt, wie viele Leute gibt es denn heute eigentlich in der Podcast-Industrie?
Was man
so
schätzt, wie viele?
Wo waren wir, Vincent, gestern?
Wir waren dann irgendwann mal über 500.
Haben wir so gedacht, es gibt wahrscheinlich mittlerweile so über 500 Menschen, die Vollzeit quasi hauptberuflich irgendwie im Podcast-Geschäft arbeiten, von der Vermarktung, von der Produktion, vom Podcasten selber. Ja, und da haben wir überlegt, wer waren denn die Ersten, ne? Und,
Patient Null.
Patient Null, haben wir gestern gesagt. Und da sagte, war Vincent sicherlich weit vorne mit dabei. Und dann habe ich natürlich aber auch meinen Mitgründer und Co-Geschäftsführer Konstantin ins Feld geführt, weil der natürlich auch schon richtig lange dabei ist.
Lass uns das direkt mal nutzen und dass du einmal ein bisschen vielleicht erklärst, Julie Bummens kennt man jetzt so im Markt, wenn man sich für Podcast interessiert, weil ihr viele große Formate macht. Aber wo kommt's her?
Studio Bummens, da muss ich wirklich ein bisschen zurückgehen, weil ich bin ja Medienkind mit einem Vater, der, den du ja auch kennst, Ansa, Künstlermanager ist. Das heißt, ich habe auch unabhängig davon zwischen TV-Casting, Social-Media-Agenturen irgendwie auch überall mal gearbeitet, alles gemacht, war irgendwann beim Radio so als Werkstudent noch. Und das war eben das angesprochene Jahr, wo Jan und Olli zu Spotify gegangen sind.
Also man muss dazu sagen, dein Vater ist jetzt nicht irgendein Künstlermanager, sondern er hat so die größten Talents in Deutschland irgendwie. Ich glaube, Klaas ist dabei, Olli ist dabei.
Genau, Tommy Schmidt
und Co. Also auch viele Podcast-Menschen heute.
Tatsächlich, ja. Ich glaube, das hat sich auch irgendwie dann so ein bisschen bedingt. Das ist also diese Genese von Studio Bummens ja auch gewesen. Und Fest und Flauschig, genau, ist zu Spotify gegangen damals in einem großen Deal, so der erste Podcast-Deal, den es halt damals gab. Und das hat aber auch bedeutet, dass natürlich die ganze Produktion umgelagert werden musste und es irgendwie Leute brauchte, die das dann produzieren, die das abwickeln. Und da hat Ansa mich gefragt damals, ob ich das nicht machen konnte.
Genau, weil der Podcast war ja früher bei Radio 1, ne, hieß Sanft und Sorgfältig und war dann eine sehr erfolgreiche Show und ist dann gewechselt zu Spotify, ne? Und da hat weitergemacht als Fest und Flauschig.
Genau.
Du bist ja noch, sagen wir mal, überraschend, glaube ich, jung eigentlich für so einen Job, für so eine Geschäftsführung in so einer Firma.
Das, ja, wahrscheinlich. Ja.
Sag mal.
27.
Okay. Ja, Glückwunsch.
Ja. Wie jung. genau, dann habe ich das irgendwie 3,5 Jahre halt produziert mit den Jungs so und mitgemacht und hab A, natürlich super viel über Podcasts einfach gelernt in der Zeit, so am eigentlich, glaube ich, besten Beispiel, was es da auch so gibt. Und parallel haben wir eben mit weiteren Künstlern und Künstlerinnen von Ansa aber andere Projekte auch umgesetzt, so. Und da in Eigenregie quasi, ob das dann mit Spotify war, mit Audible oder mit Deezer, diverse Formate halt auch konzipiert, produziert. Und dann so 2018 gab es dann einfach den Gedanken, dass wir sagen, dann lass uns doch daraus aber eine Produktionsfirma machen. So, weil bis dahin war es eine One-Man-Show. Ich habe geschnitten, ich habe die Sachen aufgenommen, ich habe irgendwie über Konzepten gehangen, habe mit den KünstlerInnen gesprochen, mit den Plattformen gesprochen. Und das wollten wir einfach offiziell machen und das nutzen oder unser Netzwerk nutzen, was wir einfach zu dem Zeitpunkt schon hatten. Also eben die Verbindung zur Künstleragentur, später dann eben auch diese Connection zu Florida, die ja eben neben Tobi und John, da kann Tobi gleich mehr zu erzählen, mit reingegangen sind als
Florida ist die Produktionsfirma
von Jürgen Klaas, genau, die Produktionsfirma. Und dann haben wir im Studio Bummens gegründet, so, und mit erstmal dem Ziel weiter, sag ich mal, reichweitenstarke Formate zu machen mit einfach Talents, die auch was zu sagen haben. So, also wir haben mit Charlotte Roach gearbeitet, wir haben eine Pardiologie gemacht für Spotify. Es war so eigentlich der größte Beziehungspodcast, in dem die beiden irgendwie, sag ich mal, ihre Ehe und ihr ganzes Beziehungsleben sehr offen gelegt haben, ne, für die Leute und da irgendwie so einen Seelenstriptease auch hingelegt haben. Wir haben, wie gesagt, einen Fest und Flauschig weitergemacht und haben irgendwann dann aber, und das ist ja das, wo wir jetzt eher stehen, sozusagen, auch angefangen so mit Baywatch Berlin und Co. und anderen Shows, können wir später noch mehr zu reden, den Weg so ein bisschen wegzugehen auch von reinen Auftragsproduktionen.
Und wie viele Produktionen oder wie viele Shows habt ihr aktuell im Portfolio?
Ich sage 12, 14, so ist noch in Ordnung.
Ja.
Und wie viele Leute arbeiten wir schon über uns?
12, 14. Tatsächlich. ungefähr gleiche Zahlen, ja. Ja, ja, das also war ganz lustig, weil ich habe Fest und Flauschig, ich kannte das nicht, weil ich habe von 2012 bis 2019.
Also muss ich ganz kurz sagen, hier spricht jetzt Tobias Baukage.
Pardon.
Ein wirklich schon auch ganz alter Freund von mir. Du warst schon mal in der ersten Roxas Konferenzen damals noch hier in Hamburg auf der Bühne, aber in einem ganz anderen Kontext. Da warst du Gründer und Geschäftsführer von MoviePilot. Also das weiß ich, das wissen wir auch vielleicht Leute, die OMR verfolgen, und bist dann in die USA abgetaucht, hast da MoviePilot gemacht und warst dann jahrelang in L.A. Warst auch unser Mann in L.A., hast schon irgendwie Leute aus L.A. hier zum Festival gebracht dann über die Jahre. Wir haben dich immer mit eingeflogen, damit du hier die unsere ganzen amerikanischen Gäste betreust. Also auch da gibt es eine Beziehung. Und du bist dann irgendwann sozusagen zu Studio Womans geraten und ihr habt es gemeinsam gegründet in dieser Kombination sozusagen zwischen der Seidenstücker-Seite, zwischen der Florida-Entertainment-Seite und dann halt du mit John, deinem langjährigen Partner, als drittes Teil, um es einmal sozusagen glatt zu ziehen.
Genau.
So, und jetzt wolltest du wahrscheinlich gerade abheben auf deine LA-Zeit.
Naja, also genau. Also ich habe MoviePilot gegründet 2007, glaube ich. Große Filmwebseite in Deutschland. Habe dann von 2012 bis 2019 mit besagtem Jon Hanschen, meinem besten Freund und meinem Partner in Crime seit Anfang an, und auch mit Ben Kubota, mit dem wir zusammen MoviePilot gemacht haben, sind nach Amerika gegangen und haben dort Creators Media gemacht und auch MoviePilot. Und da haben wir halt so diesen ganzen Podcast-Boom mitbekommen. Denn 2014 war so das Jahr, als Serial rauskam, also einer der erfolgreichsten narrativen Podcasts, die es überhaupt gibt. S-Town, dann wurde Trump gewählt, dann gab es plötzlich The Daily von New York Times und hat uns allen so jeden Tag so ein bisschen vor dem Wahnsinn gerettet, also eine ganz tolle Nachrichtenshow, eine narrative Nachrichtenshow, die New York Times und Michael Barbaro macht. Da bin ich also zum absoluten Podcast-Fan geworden. Ich hatte davor immer schon This American Life gehört und solche Sachen, aber das fand ich ganz toll. Und damals haben wir halt in den USA mit MoviePilot und Creators Media sehr viel mit Social Media gearbeitet, mit verschiedenen Plattformen, sehr viel Videocontent produziert, mit Moviefans. Und dort gab es auch es muss wahrscheinlich so 2015, 16 dann gewesen sein, gab es einen Besuch mal von Spotify bei uns in den Studios in Venice Beach. Damals haben die ja schon mal mit Video angefangen. Und wir hatten viel Video gemacht und haben gequatscht und haben gesagt, wollen wir nicht Video produzieren für Spotify? Und dann sagten die, weil sie rausbekommen haben, dass wir Deutsche sind, sagten die so, oh, you gotta know Fast and Flauschig. Und ich war so, hä, was? Fast and Flauschig. Und ich kannte das nicht, weil das war 2012, war das eben noch sanft und sorgfältig, als ich das Land verlassen habe. Und es war dann später Fest und Flauschig. Und ich wusste nicht, Olli und Jan. Jan und Olli. Und ich war dann so, okay, Fest und Flauschig. Und es war halt gerade die Zeit, als dieser Deal gemacht wurde, dass halt Fest und Flauschig, also sanft und sorgfältig, als Fest und Flauschig rüberging zu Spotify. Und die dachten, weil wir Deutsche müssen wir es natürlich kennen. Und dann sagten sie auch, oh, everybody at Spotify knows the word Fest und Flauschig. Und was nachher erst so klar geworden ist, ist, dass das wahrscheinlich weltweit der erste Exclusive-Deal war, den Spotify überhaupt.
Und auch lange einer der größten Podcasts auf Spotify überhaupt, ne?
Absolut. Es war noch dann 2-3 Jahre später immer, das war der weltweit größte, auf Deutsch, Fest und Flauschig, der weltweit größte Podcast auf Spotify. Und danach begann ja dann eigentlich die Zeit, wo Spotify durch Akquisitionen von Gimlet, von Anchor, von vielen, vielen Firmen überhaupt erst angefangen hat, das als Geschäft so groß zu betreiben. Insofern kannte ich das Wort Fest und Flauschig, aber halt vom aus Venice Beach, aus dem Mund eines Amerikaners aus New York, der eingereist war. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam und sagte, wir wollen gerne was mit dem Podcast machen und Jon und ich überlegt haben, wie könnte das sein, sind wir über Ansa gestolpert, weil es da eine Verbindung gab über Klaas Häufer Umlauf. Und dann sagten die plötzlich, ja, hier Konstantin und die machen Fest und Flauschig. Und ich war so, oh, Fest und Flauschig. Und kannte das also. Und so haben wir uns dann kennengelernt und haben gesagt, okay, klar, das ist natürlich eigentlich toll, und da haben wir dann uns zusammengetan.
Weil wir wollten, du bist sozusagen zurückgekehrt nach Deutschland, nach Jahren des Betriebs einer Filmbewertungs-Community-Seite. MoviePilot habt ihr auch verkauft am Ende.
Genau.
Aber dann wolltet ihr zurück nach Berlin und bist dann eigentlich richtig eingestiegen, gemeinsam mit den weiteren Shareholdern. Und dann macht ihr jetzt Studio Womans.
Ja. Also schnell erzählt, MoviePilot haben wir in Deutschland schon früher verkauft. Ich glaube, es war 2014. An einen französischen Medienkonzern namens Verbedia, haben dann in den USA MoviePilot-Creators Media viel mehr auf Social Media gemacht. Es waren verschiedene Fanseiten, vor allem auf Facebook, mit insgesamt, glaube ich, 37 Millionen Facebook-Fans. Wir waren also die größten Social Media Communities auf anderen Plattformen für Marvel-Fans, für Harry Potter-Fans, so ein bisschen wie wer Comic-Con kennt, also Comic-Con online war eigentlich immer so ein bisschen der Pitch. Das haben wir auch verkauft 2018. Wieder an eine französische Medienkonzernfirma namens Verbedia. Die mögen wir sehr gerne. Die machen auch tolle Sachen, haben guten Geschmack und gutes Judgment.
Viel Geld.
Und sind dann zurückgekommen nach Deutschland. War irgendwie dann zu Ende unsere Reise da. Wir haben Familien, wollten zurück nach Deutschland kommen. Wollten nie auswandern. Und dann war irgendwie klar, wir wollen einen Podcast machen. Und dann sind wir über Konstantin und Ansa gestolpert und haben gesagt, wow, das sind sozusagen, um wieder ganz zum Anfang zu kommen, das sind die OGs vom Podcast-Geschäft von der zweiten Welle in Deutschland. Mit denen können wir uns doch zusammentun. Und dann haben wir uns sehr gut verstanden und haben überlegt, wie machen wir das einfach, wie bauen wir das wirklich als Medienfirma auf? Weil das ist ja das, was Jon und ich und Ben eigentlich immer machen, dass wir versuchen, innovative Medienfirmen aufzubauen um Innovationen herum. Also Moviepilot in Deutschland war um die Innovation Search Engine Optimization und Suchmaschinen. Das kennst du ja auch gut noch aus der Zeit. Da haben wir sozusagen über Suchmaschinen die größte Filmseite in Deutschland gebaut. Creators Media war mit der Innovation Social Media und Smartphones. Dann haben wir über diese Innovation die größte Fan-Community in Amerika für Filme und so gebaut. Und das, was wir jetzt erleben, ist halt die Innovation Podcast Audio on Demand über Smartphone und versuchen dort jetzt gemeinsam eine Medienfirma zu bauen. Und die heißt Studio Bummens.
Okay, und dann natürlich jetzt einmal, um auch der hier allen gerecht zu werden, weil die Geschichte ist auch ziemlich verrückt. Aus meiner Sicht geht es ja so, dass ich irgendwie eine Bewerbung bekommen habe von jemandem, dessen Namen ich kannte, aber nicht so genau wusste, woher. Und das ist dann irgendwie Vincent geworden. Einer von zwei Menschen, muss man fairerweise auch sagen, die bei uns das ganze Podcast-Thema entwickelt haben, Podstars. Aber eigentlich ist mir dann aufgefallen, ich kannte deinen Namen als Profi-Basketballspieler.
Ja, genau. Ich habe ich liebe es, wenn du das erwähnst. Ich habe relativ lange Profi-Basketball gespielt in der zweiten Liga und dachte dann aber irgendwie, also Profi-Basketball im Basketball ist natürlich nicht vergleichbar mit Profisport im Fußballbereich, deswegen muss man sich da auch relativ schnell Gedanken machen, was die Karriere danach angeht, und hatte dann irgendwie 2016 die Idee aufzuhören und mich zu bewerben bei verschiedenen Unternehmen, und bin im Nachhinein sehr, sehr glücklich, dass es diese Podcast Stelle gab. Und ich habe damals halt schon sehr viel Podcast gehört, und das war auch eigentlich so mein einziges Argument, was ich mit einbringen konnte. Aber das konnten damals auch noch nicht so viele sagen, und ich hatte mit Philipp im Bewerbungsgespräch viel über Basketball und viel über Bill Simmons gesprochen. Und dann hat er mich einmal kurz gefragt, ob ich Marketing schon mal gemacht habe. Das habe ich bejaht, was vielleicht nicht super ehrlich war, aber seitdem habe ich den Job. Und ja, jetzt machen wir mit Podstars Podcast-Produktion, ein Publisher, Vermarktung, Produktionsfirma, Studio. Machen auch vor allen Dingen auch viele Auftragsproduktionen. Ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, so der große Unterschied. Oder auch, dass wir Vermarktung machen zu Studio Bummens, die jetzt ja wirklich sehr viele gute, hochwertige Produktionen machen. Aber
dann hast du 2016, also um nochmal zurückzukommen zu sozusagen, ja, OG, du hast 2016 angefangen mit Podcast.
Ja.
Und
ja,
du auch dann 2015, 2016?
Ja, 2016, also tatsächlich zumindest im selben Jahr. Ja.
In Berlin wohlgemerkt, hier in Hamburg ging das so langsam los. Ja?
Ja. Und jetzt. Genau, damals hatten wir als OMR wirklich nur den OMR-Podcast, den gab es damals seit ungefähr einem halben Jahr. Der ist November 2015 gestartet, und meine Aufgabe war, den erstmal so, also der war ja so ein Produkt, was viele Kollegen mitgeführt haben, und den dann halt einmal so ein bisschen auf feste Beine zu stellen und mit zu vermarkten. Und dann war erstmal bei uns Fokus auf Vermarktung vom OMR-Podcast und von mehreren Formaten dann auch aus dem Digital-Business-Bereich. Und dann kam erst nach und nach hinzu, dass wir halt auch selber noch mehr Produktionen gemacht haben. Das hat dann so ein paar Monate, ein Jahr gedauert, und ja, dann ging es immer weiter. Und profitieren natürlich da vom Rückenwind im Markt.
Aber Rückenwind, beschreibt man so ein bisschen, was man da gerade an Wachstumsthermik so sieht. Also es ist ja nach wie vor ein starkes Wachstum, und wir haben uns vorgenommen, das einmal nochmal ein bisschen zu beschreiben. Also vielleicht einer von euch.
Ja, also ich glaube, da können wir gleich mal drauf gehen. Es gibt ja einige Studien so, was da passiert. Aber vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen, weil ich finde sozusagen, was ihr an Portfolio habt, also wir haben ja gestern Abend ein bisschen drüber gesprochen, das ist ja enorm jetzt erstmal, was das Wachstum von den Firmen her angeht. Ne? Also wenn ihr 2016 angefangen habt, dann sind wir jetzt bei 6 Jahren fast, 5 Jahren. Und wir haben uns ja neu getroffen. Ihr habt mittlerweile, wie viele Mitarbeiter, glaube ich?
50 Mitarbeiter.
50 Mitarbeiter. Ja. Ihr habt wie viele Shows, die ihr betreut?
Über 70.
Über 70 Shows.
Also in der Produktion, ja.
Also
und
das,
in der Vermarktung über 100.
Das heißt, von einer angefangen auf 100 Shows in 5 Jahren.
Ja.
Genau. Und von einem Mitarbeiter der sagte, er konnte Marketing, aber eigentlich konnte er nur Basketball.
Das ist Untertreibung,
ja. Bis hin zu 50.
Also im Winter hat er schon sehr gut gemacht, muss man wirklich
sagen. Wir müssen ja auch im Nachhinein, muss man sagen. Wir müssen ja auch sowieso noch mal fairerweise sagen, das gerade abgefeiert als die ersten, das ist natürlich Quatsch. Gab natürlich unglaublich viele Leute, die Podcasts gemacht haben und auf denen das Ganze aufgebaut hat. Ne? Aber wir haben da eher so überlegt, so, was wäre das, dass man das sozusagen hauptberuflich irgendwie macht oder von leben kann oder beziehungsweise dafür bezahlt wird, das zu tun. Ne? Und das ist von der Leidenschaft hin zu einem Beruf sozusagen, da wart ihr sicherlich vorne mit dabei. Genau, in der gleichen Zeit, wir sind ja erst seit 2 Jahren dabei. Wir haben vorhin gesagt, wir sind quasi auch längst nicht so gewachsen. Wir sind von einer Show auf 12 Shows oder so. Wir haben angefangen, also vielleicht, da haben wir eben ganz kurz drüber gesprochen, wir haben angefangen mit Auftragsproduktion. Das hat ja auch Konsti schon sehr erfolgreich gemacht. Pathologie sicherlich als so eine ganz tolle besondere Show, die den Markt nochmal weitergebracht hat. Dann haben wir eigentlich vor 2 Jahren erst angefangen, haben gesagt, lass uns einen gewissen Shift machen. Lass uns überlegen, wenn dieser Markt so wächst, und es ist ja das anhaltende Wachstum, können wir ja gleich noch ein bisschen mal runterbrechen, dann ist es doch eigentlich der richtige Moment, um nicht mehr nur Auftragsproduktionen zu machen, sondern eigentlich so eine Art Talentstudio zu werden. Also ein Studio für die Talents. Für KünstlerInnen, die was zu erzählen haben, für PodcasterInnen, die irgendwie das auch wirklich mit Hauptfokus machen wollen. Und können wir da eine neuartige Firma bauen, die quasi Originals, also eigene Shows macht, nicht als Auftragsproduktion, sondern als Partner der Talents. Und ich glaube, das war unser neuer Ansatz und hat natürlich sozusagen die Seidenstücker DNA written all over it sozusagen, weil natürlich Ansa, haben wir vorhin nicht erwähnt, Ansa kommt vom Radio. Das heißt, Ansa hat ganz viel Radioerfahrung und Talenterfahrung. Konstantin hat ganz viel Podcasterfahrung und Talenterfahrung. Und wir sind dann eher so reingekommen und haben gesagt, alles klar, wir haben schon mal Firmen gebaut. Wie können wir das zusammenbringen? Und dann hatten wir natürlich den unglaublichen Beschleuniger noch mit der Florida. Dann sind also Joko und Klaas mit ihrer Produktionsfirma auch noch mit eingestiegen, um dieses talentzentrische Podcast-Medienfirma zu bauen. So. Und dann war unser erster und wichtigster Podcast, und das ist auch immer noch, ist Baywatch Berlin mit Klaas, Häufer-Umlauf mit...
Wie viele Leute hören das?
Na, da ist jetzt, also wir haben ja vorhin ein bisschen über Charts, können wir vielleicht auch runter nochmal runterbrechen, so, aber ich würde sagen, das ist so Top 3, Top 4 Show in Deutschland.
Aber dazu braucht man dann schon ein paar hunderttausend Hörer?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind jetzt schon eine ganze Weile dabei, dass der Markt, wenn man da oben mitspielt, dann kommt man in die, dann sind wir langsam 7-stellig.
Über eine Hörerzahl.
Genau.
Also pro Folge.
Da kommt das jetzt, da ist diese Größenordnung, glaube ich, in den Top 5, Top 10.
Also das heißt, wir reden dann über Hörer pro Folge in 6 Wochen oder in wie vielen Tagen?
Naja, man redet ja nicht so viel von Hörern, sondern man redet eigentlich bei Podcasts eher von Downloads und Streams. Also es gibt ja nicht diese Metrik der Uniques, sondern es gibt eigentlich eher die Metrik der Visits, würde man das im Internet, glaube ich, eher sehen. Und darauf bezieht sich die Zahl. Also insofern ist das ist dann über eine gewisse Zeit. Ne? Das ist ja auch ganz spannend, diese Podcast ist ja erstaunlich, wenn man es vergleicht mit Online-Video oder Online-Text, ist es ein unglaublich loyales Medium, also loyale Zielgruppe, die kommen immer wieder, die hören sich das nochmal immer wieder an, die kommen zur gleichen Zeit, das ist eine sehr rituelle, also baut das so in seine Woche ein, ne? Das kennt ihr ja auch, dass man die Podcasts, die man gerne hört, die hört man zu bestimmten Zeiten, die hört man an bestimmten Tagen. Da hat man sich das für, keine Ahnung, dann hört man sich halt Baywatch an, wenn man am Freitag zum Sport geht. Oder so. Und das sieht man in diesen Kurven halt enorm.
Beschreibt mal so ein bisschen das Wachstum im Markt generell. Ich meine, jetzt haben wir gerade gehört, wo die Spitze liegt. Da muss man dann in ein paar Tagen oder ein paar Wochen 1 Million Plays, Downloads haben. Aber wie entwickelt sich das? Also generell, wie viele Podcast-Hörer kommen in den Markt? Was
sind die genau. Also ich glaube, man kann das ja sozusagen immer quasi von Shows aus betrachten oder halt vom Gesamtmarkt aus betrachten. Von den Shows haben wir halt im Vergleich zu vor 2 Jahren jetzt eine Handvoll von Shows, die halt diese Größenordnung haben, glaube ich, im deutschen Markt. Und wir haben eine ganze Menge Shows, die, ich sag mal, 50, 100, 150.000 Downloads und Streams pro Episode haben.
Und glaubst du, dass sich das in den nächsten Monaten verdoppeln kann?
In den nächsten Monaten? Also ich meine, das ist ja, jetzt redest du von Rocket Ship Wachstum. Das ist es vielleicht nicht in den nächsten Monaten, aber wenn du dir anguckst, year over year haben wir 20%, 25%, 30% Wachstum.
In der Hörerzahl auch.
Genau, also wieder Downloads und Streams, aber auch in Hörerzahlen, wenn man die Studien sich anschaut, das ist natürlich schon total rasant.
Wie viele Menschen hören denn in Deutschland Podcasts? Was glaubt ihr?
Also da gibt's ja Studien für. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ich fand diese Studie, die den Online-Monitor, Online-Audio-Monitor, der vor, ich glaub, 6 Wochen oder so rausgekommen ist, den fand ich ganz, ganz gut. Und demnach haben die gesagt, dass ungefähr 30% der über 14-Jährigen in Deutschland also 30%, knapp ein Drittel, einmal pro Monat einen Podcast hört.
Okay, das wären aber dann, wie viele Millionen Menschen? Das wären dann, weiß ich nicht, 60 Millionen, 70 Millionen?
Genau, nee, das ist weniger, ne? 30% auf...
Na, 70 ja. Millionen, sind ja. über 40
ja.
irgendwann?
Genau. 14 ja, richtig, absolut. Also 21 Millionen, 14 Millionen, 15, 16 bis 20 Millionen.
Also das heißt, okay, der adressierbare Podcast-Markt im Sinne von Hörer einmal ja. im Monat sind 20 Millionen Menschen, so ganz grob als
mal grob gesagt. So. Ja. Wobei natürlich diese Zahl, also erstmal ist das 20% mehr als letztes Jahr. Also es wächst ziemlich stark, es ist nicht gleich verteilt über die verschiedenen Altersgruppen. Sondern es ist, die Durchdringung ist bei 14- bis 29-Jährigen sehr hoch, da sind wir fast bei 50%. Bei 30 bis, ist glaube ich, 50-Jährigen sind wir so bei 30%, glaube ich. Und dann geht es halt nach älter, geht es deutlich weniger runter.
Das, das beschleunigt oder das reduziert auch die Wachstumsgeschwindigkeit. Jetzt 20% ist ja kein gigantisches Wachstum, nee. Aber das liegt daran, dass irgendwelche 70-Jährigen die jetzt ja älter werden und auch am Leben bleiben, aber trotzdem keine Podcasts hören und dann irgendwie natürlich immer da drauf drücken auf das Bremsen. Ne?
Und ich glaube, diese Zahl ist auch natürlich so ein bisschen, also das sind jetzt quasi, das wären Uniques, also das wären einzelne Personen. Jetzt muss man sagen, einmal pro Monat ist jetzt nicht besonders viel und ich glaube, da liegt natürlich nochmal ein unglaublicher Wachstumstreiber. Weil wenn man sich Radio, ich habe mir die Radiozahlen angeschaut, dann sind wir in Deutschland im Radio sind wir bei über 50, ich glaube 60% hören täglich Radio in dieser Zeit. Also das ist ein Faktor 30 und Faktor 2 oder so, ja.
Als Werbetreibender, ich meine, wir denken ja immer sehr stark aus der werbetreibenden Ecke, hast du dann die Möglichkeit von 80 Millionen Menschen, die es schon gibt, irgendwie 20 Millionen zu erreichen, einmal im Monat, vielleicht demnächst besser. So kann man sich ja
mal. Nein, also ich glaube, du kannst, nochmal, ich glaube Faktor 2 in der reinen Reichweite ist drin. Und dann die Frequenz ist Faktor 30, Faktor 40, Faktor 50 drin. Und das muss, weil als Werbetreibender interessiert dich ja nicht nur, wie du erreichst, sondern auch mit welchem Inventar und welcher Frequenz. Und ich glaube, das ist der eigentliche Wachstumstreiber, der noch uns 3, 4, 5 Jahre massives Wachstum bescheren wird. Ist nicht nur, dass in Amerika sind 50% der Leute hören regelmäßig Podcasts. Wir sind bei 30%. Da ist erstmal noch Wachstum. Aber dann, wie häufig die es hören, wie es in ihren Lebensablauf eingebaut wird, das ist der eigentliche Hebel. Insofern glaube ich, dass dieser Markt noch 3, 4, 5 Jahre unglaubliches Wachstum, 30, 40%.
Was für Inhalte treiben dieses Wachstum? Was ihr jetzt ja auch vorgemacht habt, ist, das hat nicht nur Gesprächspodcasts, das machen, die produziert ihr auch, haben wir gerade darüber gehört, ihr macht aber auch andere Dinge, vielleicht irgendwie, erzähl dir mal ein bisschen, Konstantin.
Also ich glaube, dass auf jeden Fall doch Gesprächspodcasts das immer noch weiter treiben werden. Ist ja auch immer die Frage, eine Talk-Podcast oder Laber-Podcast, wenn man es jetzt so sagen will, findet das irgendwann Ende? Ist das irgendwann tot? Ich glaube, das haben auch schon einige heraufbeschworen. Das ist unsere Haltung auf gar keinen Fall, weil einfach, ich glaube, das haben wir mit Studio Bummens, oder dafür stehen wir ja auch so ein bisschen, was Tobi eben sagt, mit den Talents, Talents mit Reichweite. Ich habe mit Vincents Kollegen Konzi darüber gesprochen, im Podstars-Interview ging es auch genau um das Thema. Sind ja auch immer Menschen, die potenziell neue HörerInnen reinholen. Also beispielsweise, wenn man jetzt guckt, wie viele YouTuberInnen auch neue Formate starten und so, das sind potenziell, glaube ich, schon viele Menschen, die zumindest sich vielleicht noch am Rande mit Podcasts beschäftigt haben, aber über Person XY in diesen Markt erstmal reinfinden. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass die Talk-Podcasts total treiben, sie aber auch, und das haben wir mit Cui Bono jetzt auch erlebt, den wir, oder in Tobi mit zusammen mit K2H und den Kollegen von NDR und RBB sehr erfolgreich produziert hat, dass auch Storytelling-Formate jetzt langsam so einen Platz finden und, glaube ich, auch eine sehr große potenzielle Hörerschaft. Also Deutschland ist ja auch ein totales Hörbuchland und ich glaube, da gab es aber, dadurch, dass der Markt ja auch immer noch sehr jung ist, vielleicht auch noch zu wenig Kapazitäten oder zu wenig Produktionshäuser und Studios, die sich, sage ich mal, an so große Geschichten dann auch in dem Stil halt rangewagt haben.
Aber ist Deutschland vielleicht sogar podcastmäßig ein bisschen benachteiligt, weil es so ein großes Hörbuchland ist?
Das kann sein in dem Genre sozusagen narrative Audioinhalte. Wir hatten gestern, also auf eurem Event, auch die Diskussion darüber, sozusagen, ob Podcast, das Wort Podcast, ob das Verständnis dafür eigentlich stimmt, so, ne? Und hat ein Kollege von ProSieben immer gesagt, nee, wir reden intern jetzt eigentlich nur noch von Audio on Demand. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, weil du hast vorhin von Bill Simmons gesprochen, ja? Wesentlicher Treiber des Podcast-Geschäfts in den USA mit Sportpodcast gibt's in Deutschland ja noch nicht so viel. Wir machen mit einfach mal Luppen einen Podcast mit Toni und Felix Groß, der sehr erfolgreich ist. Ihr macht einige Sportpodcasts, MML zum Beispiel, die sehr erfolgreich sind. Trotzdem ist die Kategorie ja noch mini klein, ja? Oder News-Podcast. ihr macht jetzt auch viele Business News, ihr macht eure Aktien-Updates täglich, die sehr erfolgreich sind. Wir machen mit Apokalypse und Filterkaffee und Mickey Beisenherzen fast schon täglichen News-Podcast, einen Talk-News-Podcast. Auch die Kategorie, die ist noch total klein. Ja? Also da, wenn du da in die Charts guckst, News, dann siehst du irgendwie Zweitverwertung von der Tagesschau und vom Radio-News und das ist alles und 3, 4, 5 Shows. Das heißt, da ist auch noch ganz viel Wachstum. Der Haupttreiber für Podcasts in den USA und auch in Deutschland, das ganze Genre True Crime, so, ist auch noch längst nicht gesättigt. Das sind 4, 5 Shows in Deutschland, die irgendwie signifikante Größenordnung haben. Auch da ist überall noch total viel Platz. Ich will sagen, ich glaube, es gibt ganz viele Genres und ich glaube, die Formatdiskussion ist immer so ein bisschen, weil wir kommen vom Talk-Podcast und das haben wir so im Kopf für Podcast, aber eigentlich sehen wir das eher als Audio on Demand. Und dort gibt es im Bereich von Sport, News, Unterhaltung, Comedy, Scripted, Non-Scripted, gibt es noch so viel, Documentary, gibt es so viele Sachen, die man noch macht.
Und was jetzt auch noch auffällig ist, wenn man auf die Charts draufschaut, dann sind gar nicht mehr die größten Shows, die wir jetzt gerade diskutiert haben. Ich glaube, die größten nach Zahlen, Fest und Flauschig ist gefallen, Baywatch Berlin von euch gehört dazu. Aber in den Charts vorne, wenn ich da so reingucke, stehen jetzt vor allen Dingen auch so YouTuber und Twitch sozusagen Stars, die große, woran liegt das wohl?
Ja, ist jetzt gerade so ein bisschen Trend, ne? Also es haben jetzt, Spotify hat 2 Exclusives gelauncht mit YouTubern, mit Julian Bam, mit Rezo, mit Offline und Ehrlich, mit Trimax und Varion und den dritten habe ich jetzt gerade vergessen, wie haben mit Chatgeflüster was gestartet.
Unsympathisch TV.
Unsympathisch TV, genau. Und das ist eine neue Zielgruppe, die sind gerade, die haben schon unglaublich große Communities auf Twitch und auf YouTube und auf Instagram und Co. natürlich auch und die sind da natürlich jetzt gerade reingestoßen und das dominiert jetzt aktuell die Charts, sind auch wieder alles Männer, weil da ist auch in der Landschaft YouTube und Twitch sehr dominant
Gaming,
ist.
Ja.
Gaming, dass das Männer sind und das beeinflusst dann natürlich, ja, klar die Charts.
Haben denn die jetzt auch absolute Reichweiten vergleichbar mittlerweile mit Fest und Flauschchen oder so?
Ja, das ist ja in der Podcast-Szene ein herrliches Diskussionsthema und auch immer, eigentlich immer Thema sind diese Charts. Die Charts haben sich ja geändert. Die Charts, die man bei Spotify, aber auch bei Apple sieht, sind keine 1:1 absolute Hörerzahlen-Charts, sondern dort werden auch andere Dinge mit, gehen damit ein in die Berechnung, die ist nicht transparent, also wir wissen nicht genau, was eingeht, aber wir vermuten und es ist auch kommuniziert, dass so Dinge eingehen, wie zum Beispiel neue Subscriptions. Ja, man kann ja Podcasts auch subscriben, abonnieren und das geht mit ein. Oder sozusagen Zugewinn an neuen Hörern im Vergleich zur Vorwoche, also das Delta geht mit ein. Und das sind eigentlich die, irgendeine Mischung aus diesen verschiedenen Faktoren bestimmen diese Charts. Insofern, was
sind eigentlich Trendcharts.
Genau,
das sind Trendcharts. Tatsächlich ganz klassische Trendcharts, würde ich sagen.
Und diese Trendcharts, da sind natürlich neue Shows mehr vertreten als bestehende Shows.
Ich habe noch so einen kleinen Hack mir im Vorgespräch erzählt, wie man noch ein bisschen rausbekommen kann, zumindest ansatzweise, welche
genau
nach echten Hörerzahlen groß.
Also echte im Sinne von absolute Hörerzahlen oder Downloads und Streams, das kann man eigentlich immer ganz gut sehen in den Episodencharts. Ne?
Ja, weil die Top-Episoden bilden auch in einem 24-Stunden-Rhythmus eben das eigentliche Hörgeschehen des letzten Tages ab. So auf Spotify zumindest. Welche Show oder welche Folge, das ist ja dann folgenbasiert, wurde eben in den letzten 24 Stunden am meisten gehört, von 1 bis 100. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der etwas aussagekräftigere Blick darauf, welches sind so die größten Shows, wenn man die Größe erstmal daran bemisst, okay, wie viele Streams irgendwie werfen die?
Also auch, ne? Auf, das ist ja auch ein wichtiges Thema für euch, wichtiges Thema für uns, reichweitenstark, werberelevant. Ja. Also da ist der Trend nicht so entscheidend, sondern natürlich die Reichweite. Und das kann man da ganz gut sehen und da gibt es schon natürlich total etablierte Shows. Du hast vorhin Fest und Flauschig genannt, Gemischtes Hack, Baywatch Berlin, aber auch neue Shows wie Lanz und Precht, die ihr mitmacht, die da oben mit hingekommen sind. Das sind wahnsinnig reichweitenstarke Shows und dann gibt es in der Mitte eine ganze Menge und die neuen, die in der Mitte drin sind, die sieht man dann in den Trends immer meist ganz weit oben.
Wer plant im Mai am 7. und 8. zu unserem OMR-Festival zu kommen, aber noch keine Unterkunft hat, der sollte jetzt vielleicht etwas besser zuhören, denn wir bemühen uns stark, da zu helfen und zwar mit unserem Partner HRS. Es gibt unter hrs.de/ OMR jetzt einen eigenen Bereich, wo ihr euch Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten suchen könnt. Das Ganze wie immer bei HRS mit Vorteilsraten für registrierte Mitglieder, mit Miles & More, mit Bahnbonuspunkten bei jeder Buchung und so weiter. Außerdem bietet HRS eine ganze Reihe an Green Stay Hotels. Das sind verschiedene zertifizierte Hotels, die Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitsstandards erfüllen. Zusätzlich kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die rund ums OMR-Festival über die HRS-Plattform abgewickelt werden. HRS ist der digitale Experte für Geschäftsreisen, natürlich nicht nur zu uns, sondern generell überall hin, weit über das Festival hinaus. Wer Geschäftsreisen tätigt, sollte sich einfach genauer mit HRS auseinandersetzen. Wer HRS noch nicht kennt, für den könnte unser Festival ein guter erster Kontaktpunkt sein. Wie immer bei HRS, einfach, flexibel und digital unter hrs.de/omr. Zurück zum Podcast.
Ist es bei euch kein Kernthema, Werbung zu machen? Gerade Cui Bono habt ihr jetzt nicht über Werbung finanziert, sondern über am Ende auch ja, Gelder aus öffentlich-rechtlichem Rundfunk zum Beispiel?
Also grundsätzlich ist unser Modell absolut werbeorientiert, weil wir glauben, also erstmal ist ja auch, glaube ich, das Tolle an dem, was Cui Bono uns von Anfang an gemacht hat, bevor wir dazu gekommen sind, aber auch das, was die Florida macht und was wir total toll finden auch jetzt, ist Blockbuster-Unterhaltung zu machen. Also das heißt, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das heißt immer auch kommerzielles Hitpotenzial. Das ist für uns immer wichtig. Wir sagen immer, wir machen Unterhaltung mit Haltung, aber Unterhaltung im Sinne von Mainstream. Viele Menschen erreichen Blockbuster, aber halt mit intelligentem Inhalt. So. Und das gilt eigentlich für alle unsere Shows. Und warum machen wir das? Nicht nur, weil wir glauben, dass halt irgendwie gute Qualität auch viele, viele Menschen erreichen kann, sondern weil es auch ein gutes Geschäftsmodell ist. Und dann landen wir natürlich bei der Werbung. Weil wenn du große Reichweiten hast und wir jetzt gerade sehen, wie eigentlich die Werbung, das seht ihr mehr als wir, quasi die Werbewirtschaft mit Podcast abgeht, dann ist das die beste Möglichkeit, auch für unsere Talente Geld zu verdienen.
Aber zum Beispiel jetzt bei eurem Blockbuster-Format, was ihr hattet, also Cui Bono, die Ken Jebsen-Story sozusagen nacherzählt, der Cashrau, der es gesprochen hat, gestern auch hier gewesen, da war keine Werbung drin.
Nee, also das war ja unser erster großer Versuch, eine narrative Geschichte zu erzählen, also Blockbuster im Sinne von Kino-Blockbuster. Ich meine Blockbuster sonst grundsätzlich bei Bummens im Sinne von wie viele Leute man erreicht, aber Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen war der Versuch, eine Miniseries zu erzählen, so wie amerikanische Vorbilder wie Serial oder wie Missing Richard Simmons von so Kollegen wie Pineapple Media oder halt von den Leuten von This American Life, wie das erzählt ist. Da wollten wir neue Erzählformen machen. Spannend erzählen, packend erzählen, Entertainment. Aber also,
sag mal ein paar Eckdaten zu Cui Bono. Mhm. Wie viele Leute haben es am Ende alle vor, wie viele hat es erreicht?
Also vielleicht kannst du auch noch danach sagen, wie der Aufwand ist und was auch die Produktionskosten sind dahinter. Ja. Ne? Weil ich glaube, wenn wir darüber sprechen, Storytelling als potenzieller Markttreiber noch, da steckt halt auch Aufwand hinter. Und je professioneller wir werden, desto mehr solche Formate sind überhaupt auch möglich, weil da ja auch genau dieser Aufwand hintersteckt. Ne?
Genau, also es war sehr, sehr aufwendig. Im Grunde war die Idee zu sagen, können wir das filmisch erzählen? Können wir da rangehen wie ein Film, wie eine Filmerzählung und so packend das erzählen, dass die Leute das wirklich durchbingen wollen und wirklich die Geschichte so hören wollen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das nicht so mit typisch deutscher Erzähltechnik erzählen, also nicht rein dokumentarisch, journalistisch mit irgendwie ernster Stimme, sondern wir wollten das unterhaltend erzählen, weil es eine wahnsinnig fesselnde Geschichte ist. Und gleichzeitig wollten wir aber auch die Geschichte aufmachen. Also es geht im Vordergrund, wer es noch nicht gehört hat, geht es um einen Radiomoderator namens Ken Jebsen, der in den späten 90er Jahren sehr erfolgreich war mit einer ganz tollen Radioshow, die hieß Ken FM, die lief bei Radio Fritz in Berlin und war wirklich absolut wegweisend. Und war toll und hatte eine große Hörerschaft, eine große Fanschaft. Und dieser Ken Jebsen hat sich dann dort in gewisse verschwörungstheoretische Ideen rein, fing an mit dem 11. September ums World Trade Center, hat er sich da immer mehr reingesteigert. Dann gab es Antisemitismus Vorwürfe und Vergleiche und dann ist er im Grunde beim Radio rausgeflogen und hat sich dann auf YouTube selbstständig gemacht. Mit KenFM als YouTube als Show. Und diese Show ist dann immer mehr abgetrudelt in verschwörungstheoretisches Terrain, rund um die Montagsmahnwachen damals und Demonstrationen, wurde immer verschwurbelter und wurde auch immer ja, im Grunde mit einer Nähe zu Rechtsradikalen, zu Impfgegnern, dann später zu Corona und so weiter. Und diese Geschichte ist die vordergründige Geschichte. Und die Geschichte, die wir dann aber dort erzählen, ist eigentlich viel größer und hat gar nicht so viel mit Ken Jebsen da mehr zu tun, sondern hat damit zu tun, wie sich Deutschland verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, wie es zu Radikalisierung geführt hat, wie dieses Querdenken angefangen hat und wie sozusagen die AfD nach oben gekommen. Also all diese Punkte werden daran erzählt.
Wie viele Menschen haben es gehört?
So, genau, sorry, ich wollte nur erzählen, wer die Geschichte noch nicht kennt, das ist also die Geschichte, das ist eine epische Erzählung in 6 Teilen mal ungefähr 30 bis 50 Minuten und das haben wir rausgebracht mit dem NDR zusammen und auch produziert mit dem NDR, RBB und K2H. Es war von Anfang an der Wunsch, das als lineare, also es war auch eine neue Idee, nämlich im Radio und als On-Demand das rauszubringen. Und jetzt beantworte ich deine Frage. die Zahl, die wir jetzt veröffentlicht haben, ist, dass wir stehen knapp vor 4 Millionen Downloads und Streams.
4 Millionen?
Ja, das heißt, wir sind bei 600.000 ungefähr, 600.000, 700.000 pro Folge.
Und habt ihr eine Übersicht, wie viele Stunden Arbeit da reingeflossen sind und was man so dafür bezahlen muss? Ja. Weil ich hatte jetzt aus dem Markt schon mal auch gehört, dass so ein Storytelling-Format kann auch ruhig 6-stellig kosten. Ne? Also wenn man da jetzt...
Also wir haben das daran fast, also tatsächlich ist Keshrau Biros nicht nur der Host gewesen, sondern er ist auch der Autor und hat es mit sozusagen auch maßgeblich mitentwickelt. Und es war ein Team, also es war Keshrau als Autor und Host. Ich habe Executive Editing gemacht, also die Geschichte mit vorangetrieben und mitentwickelt. Und dann hatten wir hatten zwei investigative Reporter, 3 Producerinnen da drauf und dann noch die Unterstützung vom NDR, RBB. Also insofern war das ein großes Projekt. Wir haben fast ein Jahr daran gearbeitet. Und ich sag mal, Größenordnung Kosten so zwischen 100 und 150.000 Euro. So, und da war von vornherein klar, okay, keine Ahnung, ob wir das refinanzieren können durch Werbung, weil du dafür, das wisst ihr besser als wir, könnt ihr gleich eure Rechnung machen, wie viel Reichweite man dafür braucht, damit man das refinanzieren kann. Und da war klar, wir können das wahrscheinlich nicht, oder wir waren nicht sicher, ob wir das erreichen, weil das Risiko wollten wir nicht eingehen, weil es noch nicht so viele so große narrative Produktionen in Deutschland gab. Und wir glaubten auch, dass das für den Inhalt und auch für die Wahrnehmung eine tolle Lösung ist, mit dem Öffentlich-Rechtlichen zusammenzuarbeiten, um dem Ganzen auch die journalistische Tiefe mitzugeben. Wir haben das investigative Know-how vom NDR mit da drin, wir haben die Unterstützung der Rechtsabteilung vom NDR mit da drin, wir haben quasi die Verbindung zum RBB, wo ja tatsächlich eine gewisse Aufarbeitung dann auch stattgefunden hat, weil Ken Jebsen halt beim RBB, bei Radio Fritz angefangen hat. Also all das waren Gründe, das zu tun. Und dann die Zahl, die ich eben genannt habe, beinhaltet nicht die Radioausstrahlung, weil das Ganze auch noch im Radio, und das fanden wir total spannend, wieder Analogie zum Film, die Folge kommt quasi erst linear raus, du musst dich verabreden, um das zu hören, und dann kommt sie on demand
raus. Ist es denn fair zu sagen, dass gerade 4 Millionen Downloads gesagt, das ist ja diese Visit-Metrik aus dem Internet, wo man ja immer versucht, sich zu fragen, wie viele Visits sind ein Unique User? Ist das so ein Verhältnis von 1:4 vielleicht?
Ich würde nicht Visits, also jetzt erstmal, wenn ich sage, fast 4 Millionen Downloads und Streams, bezieht sich auf 6 Folgen. Ah, okay. Das heißt, wir sind bei 600.000, 700.000, würde ich mal sagen, pro Folge. Ah, okay. Und das weiß ich nicht, ob das Unique sind. Was ich dir sagen kann, ist, dass die Durchhörquote, die höchste Durchhörquote ist, die wir über alle unsere Podcasts haben. Und was ihr wahrscheinlich genauso geil findet am Podcast wie wir, ist grundsätzlich eine sehr, sehr hohe Durchhörquote. Das heißt, wahrscheinlich hat dein Podcast auch so eine hohe Durchhörquote. Und eure Podcast, da sind wir irgendwo immer zwischen 60% und 80%, sage ich mal. Und das Ding lag bei 92, 87. Also war enorm.
Aber sag mal, ihr wisst ja durchaus, wie man vermarktet, weil was man im Markt hören kann, ist wahrscheinlich der umsatzstärkste Podcast auf Einzelepisode, ist auch bei euch, also Baywatch Berlin. Da gibt es jetzt Zahlen und wenn man darüber nachdenkt, das ist nur auf den ersten Moment überraschend, auf den zweiten Moment ist es dann irgendwie schon logisch, dass da jetzt irgendwie eine Folge euch als Produktionsfirma und den Machern natürlich auch dann irgendwie schon so 6-stellige Beträge einbringt, eine Folge.
Ja, also das müsst ihr natürlich vorrechnen. Ihr seid Vermarkter, ne? Wir sind ja keine Vermarkter, sondern wir machen guten Content, der möglichst viele Leute erreicht und das ist dann der Hebel. Aber wenn ich jetzt sage, dass die Top-Shows in Deutschland halt in die Millionen Reichweite kommen, dann kann man sich ja überlegen, wenn das 1 Million ist und man dann einen 1000er Kontaktpreis dagegen rechnet. Und das Tolle ist, darum habe ich eben gerade die Durchhörquote genannt, der 1000er Kontaktpreis bei Podcasts ist sehr hoch.
Das hat mit der 100 Euro plus. Ne?
Genau, das hat mit der Intensität zu tun, wie Leute Podcast hören. Das hat mit dieser Durchhörquote, dass sie nicht skippen, die sind voll konzentriert, die hören es meistens auf Kopfhörer zwischen den Ohren und mit der Werbewirksamkeit zu tun. Und vielleicht als letztes noch, das, aber wie gesagt, das ist euer Business, nicht unseres, dass das halt eine Zielgruppe du damit erreichst, die du sonst nicht mehr so gut erreichst.
Wundert dich das, Vincent? Also du als
du kannst ja mal vorrechnen, was wir verdienen sollten. Kannst ja,
nee, ich überlege, was ist so eine Größe, was man so im Markt so hört, dass ihr da 150.000 bis 200.000 Euro pro Folge umsetzt. Genau. pro Folge damit umsetzt und ihr macht 45 bis 50 Folgen im Jahr und dann kann man sich ja ausrechnen, wie viel da mit dem Format im Jahr umgesetzt wird. Und ich glaube, es ist für alle Beteiligten dann hochprofitabel, auch jetzt vergleichbar mit einem oder auch damit einbezogenen Jakob Lund oder Thomas Schmidt, die ja sicherlich im Fernsehen gute Sachen machen, ist Klaas ist da ja irgendwie ausgeklammert nochmal als schon auch sehr sehr prominenter Mensch einfach. Aber ich glaube, Jakob Lund und für Thomas Schmidt ist es auch schon sehr, sehr relevant, was sie da machen. Und ich glaube, das ist vielen nicht klar, dass deren Haupteinnahmequelle vielleicht jetzt der Podcast ist und wie viel Geld man damit so einen Podcast umsetzen kann innerhalb eines Jahres.
Aber ich meine, ihr baut daraus auch eine Medienmarke. Also das ist jetzt ja auch mehr als ein Podcast, was wir auch sehen, dass man aus so Sachen mehr machen kann. Also ihr macht es mit Micky Beisens, Apofika ja auch. Wir machen es mit Fußball MML auch, dass wir versuchen, mit Merchandise und allem Events da mehr zu machen.
Also erstmal zu den Zahlen vorhin, we cannot confirm, we cannot deny. Also das ist, aber ich glaube, was man absolut stehen lassen kann, ist, dass man wirklich auch als Talent, der und die tatsächlich solche gut erzählen kann, eine Audience aufbauen kann, einfach richtig Geld verdienen kann.
Mit überschaubarem Aufwand ja auch, muss man auch dazu sagen.
Ne? Klar, also jetzt Produktionskosten und so weiter und wie viel Mann braucht man, um das zu tun und so weiter. Ja. Klar, absolut. Darum ist das ja auch so ein spannendes Medium und darum ist, glaube ich, auch der Ansatz zu sagen, man macht das mit Talent zusammen so spannend. Weil es natürlich irgendwie zu tun hat mit der Demokratisierung von Medien, wo quasi das Talent in der Mitte steht und das Talent diese Beziehung zu dem Audience aufbauen kann und auch damit sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und darum haben wir auch unsere Taktik darauf gesetzt, dass wir gesagt haben, wir wollen mit den Partnern, wir wollen denen helfen, um langfristige Beziehungen aufzubauen. So, und jetzt zum Thema Medienmarke. Das ist die logische Konsequenz. Wenn das Talent quasi eine Beziehung hat mit der Audience, dann kann man da mehr draus machen, als im Zweifelsfall nur einen Podcast hören. Also nur. Und das ist natürlich das alte Philipp Westermeier-Modell. Das ist das Schwungrad, ne? Das du ja auch immer mit OMR beschreibst, wo du sagst, das hilft sich gegenseitig und das feuert sich gegenseitig an. Und wenn ihr in MML-Pullis, die sind übrigens sehr cool, finde ich, wenn man die verkauft, dann hat das natürlich wieder ist das eine Werbung für den Podcast. Ja. So, und trotzdem hat man zusätzlich noch einen Revenue-Stream und so. Also ich glaube, das wird jetzt auch richtig spannend, haben wir nicht gesagt, dass wir bei Podcast gerade, wir kommen jetzt in Mainstream, aber wir kommen jetzt in den Massenmarkt. Das wird jetzt richtig spannend. Und man kann Marken darum aufbauen. Das konnte man vor 2 Jahren nicht. So, und wir fangen jetzt auch an mit Apokalypse und Filterkaffee, mit Merch zum Ende des Jahres. Das ist auch mit Baywatch schon gemacht. Wir machen nächstes Jahr eine große Tour.
Mit
Apokalypse und Filterkaffee. Okay. Und insofern greift das dann ineinander. Das ist dein Schwungrad, was du mit OMR ja auch gebaut hast. Und ich glaube, so baut man Marken auf.
Wie groß werden da die Hallen sein mit Apofika? Weil ich glaube, das ist auch so eine spannende Frage. Mit 2 Jahren jetzt schon Corona, sind irgendwie so große Events gar nicht möglich gewesen in letzter Zeit. Ich war mal bei Fest und Flauschig in der Sporthalle, da passen so 5.000, 6.000 rein. Das war, glaube ich, auch schon das Größte, was es so gab in Deutschland bisher. Aber ich glaube, das hat jetzt, wenn wir Corona wirklich mal überstanden haben, schon Potenzial, als halt auch Podcaster solche Hallen voll machen. Und vielleicht auch sogar noch größer.
Ja, ich glaube, wir sollten jetzt hoffen, dass das alles geht und gucken und vielleicht jetzt nicht zu viel auf Event da setzen. Aber ja, also glaube ich auch, oder?
Ja, klar. Also je nach Show. Ich glaube, Fest und Flauschig, ne, ist natürlich auch die absolute Spitze. So, und es sind natürlich viele Podcasts, wahrscheinlich auch in einem intimeren Setting auch gut funktionieren. Ich glaube, das ist ja auch sowieso, ich glaube, dieser ganze Podcast-Live-Markt ist auch noch so neu und so jung, dass man da wirklich mal gucken muss, ne?
Aber
welche Größenordnung
geht das dann rein? Hat eigentlich bei euch auch angeklopft, wenn man drüber nachdenkt, dann ist es eine sehr große Show, als eine der wenigen, noch nicht exklusiv bei Spotify, ne, während ja...
Du meinst Baywatch jetzt?
Baywatch, während ja Gemischtes Hack und Fest und Flausch sind ja bei Spotify auch, glaube ich, gerade nochmal verlängert worden oder so, konnte man lesen, ne?
Ja, genau. Also
war bei euch kein Thema?
Nee, also wir haben immer mit unserem Talent halt darüber gesprochen, dass es eigentlich, also Spotify-Deals sind bestimmt super und das ist eine tolle Möglichkeit, aber wenn man dem Thema Werbung und Medienmarke gegenüber offen steht als Talent, dann ist, glaube ich, zurzeit der langfristige Weg, eine eigene Marke aufzubauen, mit Werbung Geld zu verdienen, fast der lukrativere und nachhaltigere Wert, den man da erzeugt. Und das ist die Argumentation, die wir viel mit Talent haben. Wir sagen, hey, super, man kann zu einer Plattform gehen, exklusiv. Und ich glaube, das ist auch weiterhin ein ganz toller Weg. Aber der Weg zu sagen, ich baue eine Marke auf, um das, was ich tue, und die hat langfristigen Wert und die hat mehr Revenue Streams als einen, und ich bin offen zum Thema Werbung, dann ist das, glaube ich, also daran glauben wir ja, sonst würden wir es ja nicht machen, glauben wir, dass das der beste
Weg ist. Ich muss trotzdem einmal hier die Frage stellen, weil natürlich jetzt hier hoffentlich Menschen zuhören, die sich für das Ganze in der Breite interessieren und auch natürlich immer die Frage, was bezahlt eigentlich Spotify und keiner weiß es und keiner darf es sagen oder die es wissen, dürfen es nicht sagen, aber was ist die Spekulation hier, also was nimmt eine Spotify in die Hand, um sich, sagen wir mal, jetzt so ein nehmen wir mal gemischtes Hack, dafür Jahre exklusiv zu sichern. Was zahlen die den beiden in Summe pro Jahr? Was schätzt ihr? Was ist die Spekulation im Markt, Vincent? Was schätzt du?
Auf jeden Fall siebenstellig pro Person, ne? Aber ob da dann eine 1 vorne ist oder eine 2 oder so, weiß ich nicht.
Ähnlich.
Ja, also, ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht.
Kann ja auch nicht drüber spekulieren. Ich glaube, wie gesagt, es wird, also das, wir reden ja gleich nochmal über die Player, ne? Das Ding ist aber, das haben wir vergessen, bei Spotify ist das Modell ja ein anderes. Das muss ich nicht refinanzieren über Werbung, sondern es ist ja eigentlich ein klassisches Plattform- und Abo-Modell. Also du musst irgendwie, das kennt ja auch jeder eurer Hörer, es ist ja eigentlich sozusagen, und Hörerinnen, es ist ja eigentlich quasi immer die Frage, akquiriere ich neue zahlende Abonnenten oder verringere ich Churn, also das heißt, die Leute springen nicht ab. So, und das ist das Modell, in dem Spotify eigentlich drin ist. Und wir sind im ganz anderen Geschäftsmodell. Wir sind im Geschäftsmodell, möglichst viel werberelevante Reichweite erzeugen und das monetarisieren. Sind diese Modelle in der Gegenrechnung quasi ähnlich bei der Höhe jetzt gerade, ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer so ein Rennen, ne? Also, das ist ein Rennen um Talent. Und ich glaube, dass wir das erste Mal dieses Jahr auf einer Größenordnung sind, wo, und auch letztes Jahr vielleicht schon, wo mit Werbung mindestens so viel Geld verdient werden kann wie mit Exklusivdeals. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht, denn es ist ja nicht, es gibt ja nicht nur Spotify, sondern es kommen eine Menge andere Player auf den Markt.
Aber ist denn noch jemand anders relevant? Also das ist ja auch eine Frage, die wir jetzt mal angehen können. Spotify ist schon oft gefallen, also sind offensichtlich relevant. Apple würde ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen auch. Wer ist denn noch irgendwie aktuell im Markt? Es gab ja auch die Clubhouses und es gab wahnsinnig viel Fantasie um Audioplattformen überall. Wer ist denn stehen geblieben?
Also bei Apple muss man immer so ausklammern, da hören viele Menschen, aber ansonsten, die machen selber wenig. Ne? Die machen selber keinen Content, die haben jetzt mit Paid Subscription das ein bisschen probiert, aber ansonsten sind sie da anders unterwegs als so Plattformen wie Amazon Music, hoffentlich bald so. Ich glaube, es wird dem Markt auch gut tun, wenn da noch ein zweiter Player mit dabei ist. Alles, was Audio Now und RTL macht in der Richtung, das ist auch spannend. Aber ansonsten ist Spotify da auch schon sehr groß und sehr viele Hörer sind auf Spotify. Ne?
Wobei Amazon ja tatsächlich sehr nachdrückt jetzt. Also in den USA oder in den USA generell Wondery gekauft. Ne? Wondery ist auch ein Studio, was einfach sehr viele auch, ja, also eigentlich Storytelling-Formate hauptsächlich macht und eben auch in einer sehr breiten Masse wurde gekauft von Amazon. Ich meine, dass Amazon auch Smartless gekauft hat. Tobi, einer von Tobis Lieblingspodcasts. Ich glaube, das war auch so ein Mix-Deal mit Wondery und Amazon in der Ausspielung und ich glaube, das wird ganz spannend auch in den nächsten Jahren. Die gehen da auch auf jeden Fall jetzt stärker rein so und haben da, glaube ich, auch auf jeden Fall Ambitionen, sich da irgendwie ja neben Apple und Spotify auch zu platzieren.
Aber nur so. Fürs Protokoll, also jetzt eine Clubhouse und diese, das ist alles nicht mehr so, sieht man nicht mehr, ne? Oder ist das nur in Deutschland weg? Oder?
Ich glaube, das ist ja irgendwie ein ganz anderes. Also nochmal, wir sind im Audio-on-Demand-Business und ja. Clubhouse war nicht Audio-on-Demand. Ich glaube, die waren fast mehr, haben wir schon mal damals drüber geredet. Ich habe das Gefühl, man gab diesen viel mehr in deinem Business, im sozusagen OMR-Event-Business und im Live-Event-Business, als in unserem Geschäft. Ich habe die da nie so wahrgenommen. Es war eine total spannende Zeit und hat auch nochmal, glaube ich, die Art, wie man Audio mit Sachen machen kann, geändert. Aber es war nicht wirklich das Geschäft da. Ich wollte noch ergänzen, ich habe gerade mal nachgeguckt. Also einer meiner absoluten Lieblingspodcasts des letzten Jahres, The Line, ist eine Apple-Produktion. Ne? Hm. Also du hast völlig recht, dass Apple als Plattform... genau, aber die sind neu. So, ja. Und das ist natürlich schon ganz spannend, weil ich glaube grundsätzlich...
Das ist ein Podcast, den du da so toll
findest. The Line ist ein Podcast von einem unserer absoluten Vorbilder, Dan Taberski. Das ist ein unglaublich toller Geschichtenerzähler und der erzählt die Geschichte eines Commanders, glaube ich, in einem Platoon der Navy SEALs, wo es um Kriegsverbrechen geht. Und das ist unglaublich spannend gemacht und durchleuchtet das Ganze. Das ist ein ganz toller Interviewer. Jedenfalls, das ist eine Produktion, die arbeitet eigentlich sonst immer mit unseren Freunden bei Pineapple Media zusammen, die auch bei Studio Bummens als Advisor mit dabei sind, die tolle Podcasts machen. Und das ist eine Apple-Produktion. Mhm. Und gleichzeitig im Übrigen eine Apple-Podcast-Produktion und Apple TV-Filmumsetzung. Und ich meine, das ist ja auch noch so eine ganz neue Geschichte, die da passiert. Ich glaube, grundsätzlich ist es, wie gesagt, wenn wir über Audio on Demand reden, dann ist ja der Vergleich zu Video on Demand auch nicht so weit. Und dann kann man auch überlegen, was gibt's da für Player? Da gibt es Incumbents, da gibt es irgendwie Disney, da gibt es natürlich Netflix als riesengroßer neuer Player, da gibt es Amazon Prime, da gibt es ganz viele Spieler, die alle in diesem Geschäft drin sind. Und das wäre natürlich für uns, für euch als Content-Produzenten die schönste Sicht, dass es in Zukunft auch 3, 4, 5 starke Plattformen gibt, vielleicht noch einen öffentlich-rechtlichen in Deutschland. Das heißt vielleicht, die sind ja auch mit dabei, aber sozusagen der da mitspielt. Und das wäre, glaube ich, das schönste Outcome.
Spricht denn da auch jemand, der in seinem Leben auch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht hat, wie scheiße es ist, sagen wir mal, von einer Plattform abhängig zu sein? Ich meine, du hast ja gerade bei deiner Vita quasi auch erzählt, SEO-Play gespielt, dann das Facebook-Play gespielt und jetzt spielst du das sagen wir mal, Podcast-Play, was im Wesentlichen ein Spotify-Play ist. Und jedes Mal hast du ja auch erlebt, dass dann SEO auf einmal wieder einbricht oder nicht mehr so diesen Unterschied macht und Facebook dann auch sozusagen sich verändert und dann ist man als jemand, der darauf gesetzt hat, natürlich auch abhängig. Also hast du da auch ein bisschen die Sorge von Spotify, wenn der abhängig sein aktuell?
Du liest mich wie ein offenes Buch. nein, also klar, es ist natürlich eine Abhängigkeit und Plattformen leben ja von ihren Economies of Scale und die leben davon, dass es nicht zu viele gibt, sondern dass möglichst die Monopolstellung erreicht wird. Und in Deutschland hat natürlich Spotify diesen Markt, muss man auch sagen, wir haben für Fest und Flauschig gesprochen, ohne diese Deals hätte sich der Podcast-Markt weltweit und wahrscheinlich auch in Deutschland längst nicht so entwickelt. Insofern bin ich auf der einen Seite Spotify wahnsinnig dankbar, dass sie diesen Markt so vorangebracht haben, so wie ich damals Google Search sehr dankbar war, dass sie meine Firma irgendwie vorangebracht haben oder dass ich auf Facebook sehr dankbar war, dass es ohne die hätte es irgendwie, wäre ich
nicht in Amerika gegangen. Als sie den abgedreht haben.
Aber klar, es ist eine Abhängigkeit, die doof ist. Und natürlich ist es, wenn du jemand bist, der Content herstellst und plattformunabhängig bist, also eigentlich sagst du, bist plattformunabhängig, es gibt aber nur eine, ist jetzt keine so wahnsinnig gute Unabhängigkeit. Insofern ist es natürlich ein besseres Szenario für uns alle, die Content herstellen, dass es irgendwie unterschiedliche Player gibt. Und da gibt's jetzt ja auch ein paar. Also wie gesagt, Apple hat das erste Mal in Content mit investiert, ist in Deutschland sicherlich von der Reichweite her Nummer 2 als Plattform. Amazon bewegt sich und macht was und tut was. Und dann gibt es natürlich auch noch nationale Spieler. Wir haben ja gestern auch die Kollegen da gehabt von Audio Alliance bzw. Bertelsmann, die mächtig nach vorne drücken in die Richtung.
Also hier schaut er an Miriam, ne? Die durchaus eine.
Genau, hallo Miriam.
Ja.
Und wir haben natürlich, also Axel Springer hat vor einer Weile angekündigt, dass sie quasi führend sein wollen im Audio-Content-Geschäft. Wen habe ich noch vergessen? Öffentlich-rechtlich. Gestern waren auch die Kollegen und Kolleginnen da mit vom NDR, Norbert Grunder, mit dem wir zusammen ja auch Cui Bono produziert haben. Die sind ja unglaublich aktiv, machen sehr, sehr viele Shows.
Haben Funk. Den Drosten-Podcast gemacht. War das eigentlich aus eurer Sicht auch, ich äußere mich ab und zu auch nochmal Interviews zu Podcasts vollkommen zu Unrecht, eigentlich, weil ihr es besser wisst. Also bei uns, Vincent, weiß es besser mittlerweile als ich und ihr sicherlich auch. Dennoch ist meine Wahrnehmung, das sage ich dann auch immer, dass so diese Virologen-Podcast insgesamt das ganze Genre schon auch ein bisschen angeschoben
Absolut.
Haben.
Absolut.
Voll.
Also das war, weil du vorhin auch so die Branchen aufgezählt hast, wo in Deutschland noch Potenzial ist. Ich hätte noch Politik hinzugefügt.
Ja, News-Politik, genau.
Genau,
ja.
Also News-Politik ist ja häufig, genau, wird häufig zusammengefasst, weil in Amerika war es so, als Trump an die Macht kam, gab es ganz viele Trump-Cast, ne? Und ja. In England gab es die Brexit-Cast.
Und, ja, Pod Save America, Riesenvorbild für uns.
Genau. Also, und, mega. Und in Deutschland war es sozusagen der Drosten. Da sind auch einfach nochmal ganz viele Leute auf das Thema Podcast aufmerksam geworden, die vorher keinen Podcast gehört haben, ne? Und da hat der Podcast auch wirklich News generiert. Die haben alle Medienschaffenden haben erst diesen Podcast gehört und haben dann darüber geschrieben, okay, Drosten sagt jetzt das und das. Und dann ist es gelandet bei im Print, in Digitalangeboten, bei Twitter und Co. Ne? Aber der Podcast war der Ursprung. Und das war
Shout
in
out
Deutschland
an Norbert Grunder
noch nicht so häufig. So, ne?
Shoutout an Norbert Grunder.
Ja.
Nein, total. Und der sagt ja, also ich habe jetzt das Interview gelesen mit Drosten, was in der Zeit, glaube ich, wo er sagte, das Tolle an dem Podcast ist, dass er da direkt reden kann. Und er sagt, das Beste daran, dass er so viel Zeit hat, wie er braucht. Und das ist natürlich geil. Das ist ja das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben mit Demokratisierung der Medien. Das gilt ja nicht nur für einen Klaas Häufer Umlauf oder für Micky Beisenherz oder halt für
mittlerweile
Lanz und
Precht. Für Lanz und Precht. Also wollte
ich kann sagen, für Lanz und Precht, die auch sozusagen cut out the middleman so ein bisschen. Sondern es gilt natürlich auch für Experten wie Drosten. So, und plötzlich hast du auch dort ein Millionen Publikum.
Was gibt es denn noch für Innovationsfelder? Also wir hatten das miterleben dürfen mit Lanz und Precht, wie vor einigen Wochen quasi ein gestartetes Format jetzt zu den größten Deutschen wahrscheinlich gehört, das sieht man irgendwie recht häufig, ist aber nicht mehr der Normalfall. Das klappt halt, weil die beiden auch ganz besonders sind. Aber wer oder was treibt denn noch den Markt? Also du sagst, Gesprächspodcasts, hast du am Anfang gesagt, gehen immer weiter. Ihr versucht es mit fiktionalen Formaten. Es gab jetzt die letzte Innovation, die ich so wahrgenommen habe, diese täglichen Kurzdinger mit teilweise ein paar Minuten nur jeden Tag. Wie seht ihr das?
Ja, also nochmal, ich glaube, dass vor allem das ist für News ein Thema. Also ne, Tagesschau, Spiegel und Co., die da natürlich enorm stark sind bei diesen ganzen Kurzformaten. Ich habe das Gefühl, es ebbt im Moment eher wieder ein bisschen ab. Das war so, ich glaube, im ersten Lockdown war das ziemlich groß. So, da waren so diese Dailies so totales Thema. Das habt ihr ne, auch mitbekommen. Mein Gefühl ist, dass, ne, es war, glaube ich, so ein bisschen auch der Versuch, Radio neu zu denken, auch mit den Daily Drive Playlists, die es dann zum Beispiel gab und so, wo ich jetzt ein bisschen denke, es nimmt wieder ein bisschen ab. So, wie gesagt, es gibt die Nachrichtenformate, die gibt's immer noch so. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass dort super viel jetzt noch nachschießt an so Daily-Formaten, beziehungsweise bei euch, ne, ist ja ohne Aktien ist schwer, was glaube ich ein Mega-Erfolg ist. So. Aber es ist jetzt nicht die Masse, glaube ich, oder?
Ja, sehe ich ähnlich. Also sozusagen und sehe es gemischt, ne? Also es gibt ja erfolgreiche Formate, es gibt ja gute Formate, aber der Aufwand hinter einem täglichen Format ist einfach hoch. Man muss da jeden Tag ran. Um so ein Gefühl zu geben, an unserem Aktienformat arbeiten 5 Leute jeden Tag, um das zu produzieren. Das muss man auch erstmal schaffen und sozusagen umsetzen können. Und deswegen glaube ich, ist der Markt da auch dann besonders umkämpft sozusagen. Glaube aber, dass da auch noch ein bisschen Platz ist für bestimmte Themen, auch wieder so ein bisschen die Lückenthemen, die wir schon mal angesprochen haben, dass man da halt gute 2, 3, 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten Dailies produziert, aber dann muss man da, glaube ich, mit einem langen Atem dabei sein und auch mit einem gleich schon richtigen Team dabei sein, um das umzusetzen. Ne?
Ich glaube, so die Innovation geht ja in verschiedene Richtungen. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist noch so viel Innovationsmöglichkeiten, Wachstumsmöglichkeiten. Für mich ist Lanz und Precht zum Beispiel, sind das Ausnahmetalente so in dem, was sie tun, bis auf die Impffolge. Aber ansonsten.
Die übrigens natürlich wahnsinnig geholfen hat. Also man muss ja sagen, als Medienmacher, ihr wisst ja alle selber, so eine Presse darüber treibt natürlich dann trotzdem erstmal die Zuhörzahlen.
Ne? Aber das Innovative an dem Ganzen finde ich eigentlich, dass wir vorhin über Zahlen gesprochen haben und wir haben gesagt, dass, also da habe ich diese Zahlen auch im Kopf, dass von den 50 plus Leuten, ne? Was ja mit Abstand die allergrößte, absolut größte
Kohorte in Deutschland, ne?
Ja, das ist die entscheidende Kohorte, ne? Da sind bisher erst 17% hören einmal im Monat Podcast.
Und da helfen so, auch und so Formate kommt, wie Lanz und Precht.
Oder Drosten.
Ja,
so, genau. Und insofern glaube ich, da ist unglaublich viel Wachstum. Darum ist das Innovative daran, vielleicht sogar, dass das eine ältere Zielgruppe anspricht.
Aber ja. Thomas Gottschalks Podcast wurde wieder eingestellt.
Ja, aber das ist vielleicht auch nicht zwingend. Aber
aber bei solchen Formaten hilft auch YouTube, ne? Bei Drosten ist auf YouTube sehr, sehr stark. Lanz und Precht war kurz auf YouTube, muss man leider sagen.
Aktuell aber wegen Suche, oder?
Genau, ne? Aber ältere Menschen, genau, sind eher auf YouTube unterwegs.
Ja, aber das, ne? Ja, das, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass 50 plus im Zweifelsfall jetzt nicht genau weiß, also ist ja auch immer ganz ehrlich, Discoverability auf Podcast-Plattform ist ja Pain in the Ass. Also wo muss ich erstmal in die App, dann muss ich das da suchen, dann ist das irgendwo bei der Musik, ich weiß nicht so genau. Da kann man ja schnell verloren gehen.
Und wenn du googelst,
so, wenn ich google, lande ich bei YouTube.
Genau.
Und da habe ich das dann. Also insofern ist das einfach barrierefrei sozusagen, barrierefreier Zugang zu Podcast für ältere Leute.
Also genau, Drosten hat 6-stellige Hörerzahlen bei YouTube, Lanz und Precht hatten wir ein paar Wochen online, hatte auch 6-stellige Hörerzahlen bei YouTube.
Also insofern ist das eine Innovation für 50 plus. Wir haben vorhin über, glaube ich, also übrigens auch so Sachen wie Mitte der Gesellschaft, ne? Also wir haben Podcast wie Einfach mal Luppen mit Toni und Felix Groß, Fußball-Podcast, sehr lustig, sehr humorvoll, aber hat nichts mit der Bubble zu tun. Hat nichts mit der Medienbubble oder Berlin-Mitte zu tun, sondern ist einfach, unsere HörerInnen kommen von überall. Und da ist auch ein riesen Wachstumspotenzial quasi in so einer breiteren Masse, ne? Also ich glaube, das sind so Zielgruppeninnovationen, würde ich fast sagen. Und dann gibt's, glaube ich, Genre- und Formatinnovationen. Also Sport gibt's ja echt viel zu wenig in Deutschland.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten 3 Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-der-deutsche-buchstabe-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast. Aber trotzdem, was mir so auffällt, ist, es gibt dann am Ende Top-Podcaster, die immer schon woanders sich eine Community aufgebaut haben.
Genau.
Also wir haben über YouTuber gesprochen, die teilweise über Jahre rund um YouTube oder über Twitch, Montana Black, der ist ja deswegen so gigantisch, weil er das halt auf Twitch gebaut hat.
Überträgt das halt.
Genau, und Klaas aus dem Fernsehen, ja. Toni Kroos als Fußballer. Also das heißt irgendwie am Ende so diese Podcast-originären Geschichten, die werden seltener. Das hat Leute nur über einen Podcast...
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist halt schwieriger, also so dieses Übernacht-Erfolg, so, ne, da so hochzukommen. Ich glaube natürlich, ist das Paradebeispiel in Deutschland ist dafür natürlich... ist der Gemischtes Hack, ne? Wo man im Grunde sagt, zwar ein Comedian, der hat auch seine Audience schon gehabt, aber die haben halt sehr früh angefangen und haben das wirklich langsam aufgebaut. Ich glaube so, dieses von ganz an die Spitze, von klein bis ganz an die Spitze ist nicht so einfach. Darum, in Hollywood spricht man immer von Built-in Audiences. Also man will einen Film machen, wo man über das Buch, das da angebunden ist, oder die IP und die Marvel-Charaktere oder über einen Schauspieler, so eine Art Built-in Audience zu dem Film kommt, damit man sicher gehen kann, okay, wenn das Ding ins Kino kommt, dann kommen schon mal 15 Millionen Built-in-Audience. Und das ist das, was wir gerade im Podcast-Markt sehen. Also alle versuchen, neue Formate zu machen mit einer Built-in-Audience. Das heißt aber nicht, dass nicht neue Sachen möglich sind, die auch groß werden.
Was bei euch erstaunlich ist eigentlich, dass Baywatch Berlin größer ist als das Format von Joko und Paul, AWFNR, was wir auch mal eine Weile vermarkten durften zum Beispiel, die ja früher da waren. Aber am Ende hat Baywatch jetzt dann offensichtlich zumindest nach den Charts noch höhere Hörerzahlen oder deutlich mehr Hörerzahlen.
Ja, aber weil ich glaube, und das ist das Ding auch mit einer Built-in-Audience, es gibt ja auch, oder gab in der Vergangenheit genug Formate von bekannten Menschen, die gestartet sind und die aber 4 Wochen später eigentlich auch niemand mehr interessiert haben, die dann vielleicht am Anfang kurz oben waren und wo dann die Hörerzahlen aber auch schnell wieder abgenommen haben. Ich glaube, es ist einfach ein Thema davon, dass am Ende, und das ist ja überall so, guter Content und gute Geschichten sich immer durchsetzen. So, das haben die drei bei Baywatch halt in Perfektion gemacht, weil sie natürlich diese Tür aufgemacht haben, zu Fernsehen, Backstage, Showproduktion, was läuft da alles ab, vermischt mit diesen privaten Anekdoten und das eben auch oft wie im Fernsehen so ein bisschen erzählen und einfach sehr über mehrere Folgen hinweg teilweise. Also wenn es darum geht, um Thomas Schmidts Echsen, die er angeblich zu Hause hat oder die Suche.
Jagd nach dem blauen Haken.
Jagd nach dem blauen Haken. Und ehrlich gesagt, um da auch zum Beispiel zu True Crime nochmal zu kommen, ist auch ein gutes Beispiel, als wir Weird Crimes gestartet haben. Das ist unser True Crime Podcast mit Ines Anjolin vis-à-vis, der ist jetzt ein halbes Jahr alt. In einem Markt, der gefühlt fast schon übersättigt war eigentlich. Ich meine, es gibt Mordlust, die einen Riesenjob machen, Zeitverbrechen gibt's auch ewig schon, Mord of X. Es gibt unglaublich viele gute True-Crime-Formate. Und dort haben wir uns aber einfach die Mühe gemacht zu überlegen, okay, wie können wir es denn schaffen, einen unterhaltsamen True-Crime-Talk zu verbinden mit Storytelling-Elementen, sprich Sounddesign, Musiken setzen, ohne dass du aber das Gefühl hast, du hörst ein Storytelling-Format, sondern du hast einfach 90 Minuten guten, unterhaltsamen Talk, der aufgewertet ist. Und ich meine, das Format hat sich jetzt auch hinter Mordlust, Mord of X, beziehungsweise Mordlust oder Zeitverbrechen, platziert, so in den Top 3, in den Top 4, in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ich glaube, das ist einfach ein Grund, also der Grund ist einfach dafür, ja, dass das guter oder durchdachter Content dann auch funktioniert.
Nee, warte mal, Baywatch, weil ihr es so gut kennt, wie viel Arbeit fließt in so eine Folge rein? Also wenn man jetzt überlegt, die Folgen dauern dann Stunde plus, wie viel Zeit investieren die drei plus euer Team da rein?
Schwer hinter die Magie zu blicken.
Ja, aber das, aber auch das ist auch, wir sind auf jeden, also mittlerweile ist es ein bisschen mehr Arbeit, weil einfach bestimmte Rubriken oder dann Sounds oder sonstige Sachen von Christian ja auch immer noch eingebaut werden im Nachgang. Also auch da ist eigentlich keine Folge mehr, einfach nur Mikro auf und loslabern und that's it, sondern, ne?
Klar, aber
immer schon kleine Ausflüge, also pff.
Ja, und wie du auch sagst, mit gebildeter, also aufgebauter Community, da fließen natürlich irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre von Klaas Schmitty und Jakob rein. Das ist ja der Fundus der Geschichten und der Chemie zwischen den dreien, die so besonders ist. Das fließt da viel rein. Das hätten sie ja auch nicht aus dem Stand machen können. Nicht nur wegen der Built-in-Audience, sondern wegen Storytellings. Ne?
Okay, okay, okay. Also, Podcasting ist auf jeden Fall unterwegs. Du hast gerade gesagt, eine Verdoppelung der Hörerzahl in den nächsten 2 Jahren, hast du gesagt, ist möglich?
Ja, ich glaube, 2-3 Jahren Verdopplung auf jeden Fall. Und ich glaube vor allem halt, wie gesagt, wenn es zum Alltagsmedium wird, dann haben wir nicht eine Verdopplung Faktor 2, dann haben wir einen Faktor 30.
Also okay, wenn das meinst du die Verdopplung nicht in der
vom
der
Inventar, vom Hören,
von der Nutzungshäufigkeit, ja.
Von der Zeit, die Menschen Podcasts hören. Das ist ja das Eigentliche, worüber wir hier reden. Wenn wir über Vermarktung reden und über Relevanz reden, dann reden wir nicht über nur Hörer, sondern reden wir über Share of, weiß ich nicht, wie heißt das? Share of Ear.
Okay, okay. Also da kommt einiges. Hoffentlich weiterhin. Ihr tut alles oder wir alle zusammen, um das irgendwie zu beschleunigen. Podcast, es wird immer mehr aus Podcast zitiert, ist mein Gefühl. Das haben wir auch schon so jetzt irgendwie, das auf einmal dann, das gerade die Impffolge angesprochen, dass die dann sozusagen von Precht die Aussagen quer durch die Medien gezogen werden. Man sieht es bei Toni Kroos auch immer wieder, da kommen Aussagen, die dann auf immer in die Breite der Medien gehen.
Zum Beispiel Pep Guardiola, selbst mit Pep Guardiola wird der HSV nicht aufsteigen.
Wurde diese Woche heiß, in der Bild-Zeitung heiß diskutiert im Büro.
Ja, siehst du?
Also, aber es ist ja sozusagen nur eins von ganz vielen Beispielen, was ich finde, was in den letzten Wochen eigentlich erst entstanden ist, dass Podcast wirklich zunehmend nochmal ganz auf einem Niveau als originäre Nachrichtenquelle oder Zitatquelle irgendwie funktionieren. Ne?
Sie sind halt einfach voll im Mainstream angekommen, plus dann haben wir, Vincent und ich, auch mal drüber gesprochen, ist auch einfach so, ist ja auch kein Hype mehr und war es auch nie. Also so,
ich höre immer Boom sagen und nicht Hype.
Ja, also es ist so, ich glaube, das ist jetzt wirklich eine sehr spannende Phase eben für die nächsten 2-3 Jahre, weil jetzt ist es eben voll da und wird auch, wie gesagt, noch weiter wachsen. Es gibt super viele spannende Player, ob das jetzt, ne, die Plattform sind, Produktionshäuser oder eben auch, ne, die KünstlerInnen, die diese Formate halt auch machen und hosten.
Ja, also ich würde dazu sogar noch mal kurz fragen, also weil Mainstream angekommen, also Mainstream im positiven Sinne, würde ja auch heißen, also es lebt ja wie gesagt mehr. Das heißt, dass plötzlich auch Mediaagenturen und dass große Brands erkannt haben, dass dieses Medium irgendwie gut ist. Weil am Anfang sind es ja immer so die Innovatoren, ne? Die Performance-Marketing-Leute und so, die halt Podcast-Werbung buchen und schalten. Aber das erlebt ihr ja jetzt ganz anders. Wir sind ja middle of the road jetzt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber auch immer noch early. Aber klar, wenn ich es vergleiche mit 2017, wo ich dann in ganz vielen Agenturen unterwegs war und das Thema Podcast und Podcast-Werbung vorgestellt habe und da irgendwie 30, 40 Leute vor mir saßen und ich gefragt habe, wer hört denn von euch Podcast, ging halt eine Hand hoch. So, und das hat sich ja auch extrem geändert. Und dann war es natürlich auch schwierig, Podcast-Werbung zu verkaufen, wenn Leute nicht mal Podcast gehört haben. Und das hat sich geändert. Wenn ich das jetzt noch machen würde, sozusagen, dann würden halt alle Hände hochgehen und jeder könnte mir erzählen, was seine Lieblingsformate sind. Ne? Weil du hast dann in den Medienagenturen natürlich auch sehr medienaffine, urbane Gesellschaftsschicht sozusagen. Die hören alle Podcasts. Das hat sich extrem geändert. Ne? Aber da wird sich auch noch viel, viel mehr tun. Ne? Und da, wir haben jetzt viel über Vermarktung gesprochen. Ad-Server spielt ja auch eine große Rolle, alle gerade in der Umstellung oder schon dabei.
Also eine neue Innovation, die man jetzt noch, muss man noch mal rausheben, weil wir haben jetzt gerade viel über Formatinnovation gesprochen, aber eine Vermarktungsinnovation ist jetzt, dass gerade das Thema Ad-Serving kommt. Erklär das mal ganz kurz.
2021, der Ad-Server kommt zum Podcast.
Ja, also für den Hörer ändert sich gar nicht so viel. Ne? Es kann weiterhin native Ads sein oder halt auch Audiospots sein, aber es ist halt in der Automatisierung im Hintergrund. Ne? Du kannst viel besser Reichweiten clustern, ausspielen und so weiter und das alles technisch lösen. Und das ist halt viel, viel großer Schritt für die Podcast-Branche. Da spielt dann auch wieder der Hörstandard oder der wie das als Hörer gezählt wird, spielt da eine Rolle. Da
aber darf ich mir zu Recht Hoffnung machen, dass bei meinem Format, ich lebe ja auch sehr stark von der OMR-Podcast-Backlist.
Ja, also vom Backkatalog. Das ist genau der Punkt. Also wir haben, darum habe ich das eben so gesagt, man muss sich vorstellen, wir haben 2021 und das, was es natürlich im Online-Video und auch im Online-Ad, Display-Ads schon seit gefühlt 20 Jahren gibt, nämlich dass irgendwie dynamisch unabhängig von dem Content drumherum ausgesteuert werden kann, also Werbung geschaltet werden kann, nur für heute in einer Folge von vorgestern. Das war bis vor einem Jahr eigentlich kaum oder halben Jahr eigentlich nicht möglich bei Podcasts. Ja. Das heißt, genau wie bei dir, du hast einen mega guten Backkatalog. Das heißt, wenn ich irgendwas über Marketing oder Online-Marketing oder Gründung oder was auch immer sehen will, du hast die wahrscheinlich alle schon in deiner Show gehabt. Das heißt, man sucht das, man findet das und dann ist da noch eine alte Werbung drin, obwohl die schon längst bezahlt haben und nicht mehr für die neue Folge bezahlen. Das heißt, dieses Inventar ist eigentlich unnutzbar oder nicht vermarktbar. Und das ändert sich jetzt. Ja. Das ist ein Riesenschritt.
Es gibt ein Beispiel von einem sehr, sehr großen Interview-Podcast in Deutschland. Der hat so im Schnitt auch eine gute sechsstellige Hörerzahl. Teilweise,
da gibt es nicht so viele. Ich glaube, ich war gestern Abend auch da.
Shoutout an Matze.
teilweise hat er halt auch sehr, sehr hohe sechsstellige Hörerzahlen, aber die Werbekontakte, die wir dann verkaufen, wir dürfen ihn ja vermarkten, wird halt nach dem Schnitt verkauft und nicht nach den Peaks. Ne? Und wenn dann halt ein Felix Lobrecht zu Gast ist, vervierfacht sich mal seine Hörerzahl und das ist für den Werbepartner dann sehr gut, aber für ihn liegen halt Sachen sozusagen da ein bisschen brach.
Da gibt's, ne?
Und das kann man dann über den Ad-Server halt viel, viel besser mitvermarkten und da freue ich mich auch drauf. Ist auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor für den Markt und da warten auch Werbetreibende drauf, ne? Weil die haben dann keinen Bock auf dieses irgendwie individuelle und native und irgendwie, man muss das vorher nochmal abnehmen lassen und etc. Die wollen halt, haben dann irgendwelche Audiospots. Ad-Server kennen sie von allen ihren anderen Werbeformen, die sie machen. Das können sie dann einfach da reinlegen sozusagen und es ist in dem gleichen Prozess, den sie sonst auch haben. Ne? Also da werden auch nochmal neue Partner hinzukommen.
Dadurch. Na gut, da muss ich ja sagen, das ist natürlich minderwertige Podcast-Werbung, sozusagen Backfill. Wir sind natürlich totale Native-Fans, weil das ist natürlich die wirkungsvolle Werbung.
Kann ja weiterhin
Werbung,
so bleiben.
Aber es gibt eine super Geschichte dazu, Anekdote von diesem Podcast, den wir vorhin genannt haben, Serial. Ja. Also Serial, erste große narrative Podcast in Amerika, mega Breakout-Hit. Und die haben am Anfang Werbung, das kennt auch vielleicht jeder, Mailchimp. Mailchimp ist eigentlich, hat man immer das Gefühl, im Nachhinein ist eigentlich nur bekannt geworden wegen Serial. War halt eingebuchte Native-Ad, also die haben am Anfang
Mailchimp
gesagt,
ist so eine Mailchimp. E-Mail-Software, ne?
Sorry, ist eine Newsletter-Software. Ne? E-Mail-Newsletter-Software. Und Mailchimp haben sie also in diesen Podcast am Anfang hart eingebaut und Mailchimp hat relativ viel Geld dafür bezahlt, weil das war ein narrativer Podcast, wusste man nicht genau, ob der läuft oder nicht und haben, keine Ahnung, irgendwie einen sechsstelligen Betrag oder so bezahlt. So, alle happy und die Leute von Serial total happy, dass sie irgendwie einen guten Werbepartner an den Start hatten. Und dann ist das Ding explodiert und hat nicht irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Millionen gemacht, sondern 150 Millionen. End counting.
Hörer
und Streams und Downloads. Und plötzlich wurde es die günstigste Podcast-Werbung, die jemals geschaltet war, weil die quasi fest gebucht war für das Ganze. Und Mailchimp erzählt es immer ganz gern, dass sie mutig waren, quasi bei einem narrativen Podcast mitzumachen und im Endeffekt die günstigste Werbung aller Zeiten hatte. Und diese Mailchimp-Geschichte hat diese ganze Entwicklung der dynamischen Ad-Server halt voll vorangebracht, weil alle gesagt haben, das kann nicht sein. Ja. Wenn ich einen Breakout-Hit habe, dann will ich natürlich auch Breakout irgendwie Geld verdienen und will nach oben Geld verdienen. Das ist ja schöner an diesem Medium. Ne? Und das gilt natürlich auch für den Backkatalog. Du willst einen Backfill haben, du willst dann auch nochmal
neu machen. Also ich glaube, klar, Matze ist ja so der deutsche Interviewstar, ja. Haben wir gerade besprochen. Aber ansonsten ist natürlich für Interview-Podcasts, die da lange aktuell bleiben.
Voll, wir haben das bei Toast Hawaii, wir machen ja einen Interview-Podcast mit Bettina Rust, auch eine tolle, tolle Interviewerin. Auch Evergreen-Content, geht's ums Essen.
Aber die werden überprofessional wahrscheinlich.
Genau, das ist der Punkt. Also da ist es nicht so, dass du sagst, die letzte Folge, sondern mittlerweile hat der Backkatalog mehr Hörer und HörerInnen pro Woche als die Einzelfolge.
Okay, also da kommt auch noch ein bisschen was her. Extrem viel Dynamik im Markt. Ich hoffe, jetzt haben wir auch ganz viele Akteure angesprochen, schön demokratisch alle einmal erwähnt hier. Oder wir haben jetzt vielleicht fairerweise noch nicht alles Studios. Gibt es eigentlich noch andere Studios, die jetzt hier gefehlt haben? Wir haben jetzt über RTL gesprochen, was die machen, Miriam und ihr Team. Gibt es noch andere, wo man sagt, irgendwie da müssen wir zumindest mal hingucken. Wir wollen jetzt ja, also einmal Shoutout an wen noch.
Na, contentseitig gibt's die Kolleginnen von Kugel und Niere in München, die einfach ein tolles AutorInnen-Team sind, so die ganz tolle Geschichten schreiben fürs Ohr und machen können. Mit denen haben wir auch 1000 erste Dates zum Beispiel zusammen produziert, also ein Dating-Format, was erst von Anna Duschim in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel von Ricarda Hofmann moderiert wurde. Ne, es gibt die Kolleginnen von Pool Artist.
Natürlich.
So, die auch sehr OG schon sind, super lange einfach da schon am Start sind.
Und tolle Sachen machen.
Hat jetzt so super Potenzial, dass wir mindestens einen Player vergessen.
Ja, wir können ja weitermachen.
Also Podimo als Plattform relevant, klar. Bose Park als Studio relevant.
Studio J, neu, es gibt viele so neue Studios, kleine Studios, wo einfach auch narrativ und erzählerisch jetzt tolle Sachen gemacht werden.
Ja.
Mit denen arbeiten wir jetzt auch gerade zusammen, die sind super. Also es gibt, ich glaube, es kommen jetzt, das ist auch das Tolle, ne? Das ist ja das Tolle, das mögen wir alle so, das ist ja auch OMR, geht's ja immer eigentlich um Wachstumsmärkte, ne?
Klar.
Und das macht ja so Spaß, in Wachstumsmärkten zu sein, weil halt alles nach oben geht und man sich ja auch, so sitzen wir jetzt ja hier auch gemeinsam, wir sind ja keine Konkurrenten in dem Sinne, also sicherlich irgendwie auch, aber es gibt halt noch so viel und so viel Marktwachstum, dass wir hier ganz entspannt miteinander sitzen können und all diese anderen auch alle fördern. Wir arbeiten alle zusammen, weil der Markt erst noch wächst.
Im Februar zum Super Bowl fliegen können, mein Lieber.
Yeah. Yeah.
So, also in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr hier da wart. Und ja, Vincent, vielen Dank, dass du diese Firma da kurz hingestellt hast.
Und Shoutout an Konstantin.
Genau.
Ja, auf jeden Fall, den dürfen wir nicht vergessen. Stimmt. Konstantin Buhr, mein Co-Geschäftsführer.
Ja. Und mal gucken, was wir aus dem Markt im nächsten Jahr machen können. Alles klar?
Cool. Vielen, vielen Dank euch.
Danke Hallo euch.
Ciao, ciao.
Danke
euch.
Ciao. Ciao.
Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich. Aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht. Und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtorbahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.